dem Herrn. Ich bin dankbar, heute Abend wieder unter euch sein zu dürfen. Und wir wollen heute Abend ja den Schluss des ersten Timotheusbriefes miteinander betrachten. Wir haben ja im letzten Mal das vierte und fünfte Kapitel behandelt. Wir haben auch dort gesehen, dass eigentlich das Ziel des ersten Timotheusbriefes ist, die Gemeinden zu befestigen in einer Zeit, wo Verführung und auch Unordnung, ungeistliche Einflüsse stärker Raum gewonnen haben. Und im vierten Kapitel haben wir besonders den Dienst am Wort gesehen, wie wichtig es ist, das Wort zu verkündigen, zu lehren, aber auch zu ermahnen. Wir haben diese beiden Formen betrachtet miteinander, die Lehre, die einfach den gesunden geistlichen Zusammenhang des Wortes Gottes herausstellt, das die Gedanken Gottes deutlich macht, auch im größeren Zusammenhang, und auf der anderen Seite Ermahnung, die dafür Sorge trägt, dass das Wort Gottes im praktischen Leben auch wirklich umgesetzt und ausgelebt wird. Und diese beiden Dinge waren ein wichtiges Element beim letzten Mal, und dann eben auch die praktische Gemeindeordnung. Da ging es um die Witwen, um die Versorgung der Witwen, um die Ältesten, Einsetzung der Ältesten, also auch Dinge, die einfach mit dieser Ordnung im Haus Gottes zu tun haben, mit dem geistlichen Leben im Haus Gottes. Und jetzt kommen wir zum sechsten Kapitel, zu dem abschließenden Kapitel dieses Briefes. Und ich möchte mit uns einfach erst einmal die ersten zwei Verse lesen. Diejenigen, die als Knechte oder als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihren eigenen Herren alle Ehre werthalten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Ja, also es ist gar nicht auszuschließen, dass auch diese Irrlehren der Gnosis, diese falschen Lehren, auch etwas zu tun hatten mit dieser Befreiung vom Joch der Sklaverei. Also ganz sicher lag das nahe, dass Christen, die erleben durften, wie durch Gottes Gnade die Standesunterschiede, die gewaltigen gesellschaftlichen Unterschiede zwischen einem Herrn und dem Sklaven ausgelöscht und aufgehoben waren in der Gemeinde, dass sie in der Versuchung waren zu denken, das könnte nun in der Gesellschaft und im praktischen Leben auch aufgehoben sein. Wir müssen uns ja vorstellen, die Sklaven waren tatsächlich ähnlich wie irgendwelches Vieh, völliges Eigentum ihrer Herren. Also die Herren entschieden im Grund alles. Sie konnten einen Sklaven hungern lassen, sie konnten ihn schlagen, sie konnten ihn unter Umständen auch töten. Das war normalerweise nicht strafbar, im römischen Recht jedenfalls einen Sklaven umzubringen. Und im Grund waren sie völlig der Willkür ihrer Herren ausgeliefert, in einer Weise, wie wir das uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Und nun war es so, dass die Herren, die nun eine ganz gewaltige Entscheidungsfreiheit hatten über ihre Sklaven, und die Sklaven als gleichberechtigte Brüder in der Gemeinde zusammen waren. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, schon kurz gestreift. Es konnte also durchaus sein und war auch geistlich richtig, dass zum Beispiel ein Sklave Ältester war und sein Herr ganz normales Schaf in der Gemeinde und damit der Leitung des Sklaven geistlicherweise unterstellt. Aber, und das mussten nun manche Sklaven sicherlich noch lernen, zu Hause, im Haus, im Dienst war es immer noch andersrum. Ja? Also Gott hat nicht gesagt, es gibt keine Sklaverei mehr. Ja? Sondern Gott hat diese Ordnung belassen und hat die Gläubigen herausgefordert, diese Lebensordnung einfach mit einem anderen Inhalt zu füllen und auszuleben. Das heißt, ein Sklave, der gläubig geworden war, war immer noch seinem Herrn völlig unterworfen. Und es war seine Aufgabe, seinem Herrn treu zu dienen. Ja, wir finden das ja auch im Epheserbrief, im Kolosserbrief, an anderen Stellen, übrigens sehr oft im Neuen Testament. Das zeigt auch an, dass da ein Problem war. Ja? Dass die Sklaven nicht etwa meinen sollten, sie seien jetzt frei, ihren Herren ungehorsam zu sein oder zu sagen, ich streike, ich arbeite nur noch 8 Stunden am Tag. Das war undenkbar. Ja? Und Gott wollte das auch nicht. Ja, das ist vielleicht auch für uns etwas ungewohnt, die wir da sehr menschlich über solche Dinge denken. Aber Gott hat in keiner Weise die Ordnung der Sklaverei aufgehoben, sondern er hat sie bestätigt und hat in dem Sinn gesagt, diejenigen, die Sklaven sind, die sollen sich unterordnen. Er hat auch nicht gesagt, denjenigen, die Herren sind, gebiete ich, ihre Sklaven alle zu entlassen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ja? Nein, aber natürlich sollten die Sklaven eine andere Haltung ihren Herren gegenüber haben und die Herren eine andere Haltung ihren Sklaven gegenüber, als das in der Gesellschaft im Römischen Reich üblich war. Das heißt, die Sklaven sollten willig dienen. Das haben sie natürlich in der Praxis oft nicht gemacht. Da gab es auch große Unterschiede. Es gab Sklaven, die waren gehalten wie die Söhne. Die waren praktisch wirklich vertraute Berater ihrer Herren und hatten große Freiheiten. Und andere, die wurden eben wirklich gehalten wie ein Stück Vieh. Ja? Da wurden vielleicht die Ochsen besser behandelt als die Sklaven so einem Bauernhof. Und diese Unterschiede, ganz gleich, was für einen Herrn er hatte, der Sklave sollte willig von Herzen dienen. Und er sollte gehorsam sein. Er sollte die Herren ehren. Ja, das ist übrigens eine Linie, das erinnert uns an Römer 13. Das ist eine ganz grundsätzliche Haltung, die uns heute auch etwas fremd geworden ist, dass wir Menschen, die in obrigkeitlicher Stellung sind, ehren sollen, respektvoll behandeln sollen, ganz unabhängig von ihren persönlichen Eigenschaften. Ja? Also nicht etwa, weil sie besonders fähige Beamte sind oder eine besonders gewinnende Ausstrahlung haben oder weil man sagt, ja, so den Chef finde ich sympathisch, sondern ganz einfach deshalb, weil sie von Gott in diese Stellung eingesetzt worden sind. Ich lese mal auszugsweise Römer 13, ab Vers 1. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Also das ist in unserer heutigen antiautoritären Prägung und Zeit etwas Fremdartiges, aber wir wollen das doch festhalten, dass also unsere Vorgesetzten, auch unsere Lehrer, auch die Eltern letztlich ein Stück weit, dass sie von Gott eingesetzt sind und dass sie Respekt verdienen, nicht aufgrund ihrer Persönlichkeit, sondern aufgrund ihrer Stellung. Ja? Weil Gott sie mit Autorität bekleidet hat und weil Gott das so wollte und weil Gott auch darüber wacht, dass diese Autorität respektiert wird. Und dann Vers 7, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Ja, das kennt man auch als Sprichwort, Ehre wem Ehre gebührt. So hat sich das erhalten, aber in der Praxis wird es kaum noch praktiziert. Also die Sklaven sollten ihre Herren ehren. Was passiert, wenn ein, ich sage es mal jetzt auf heutige Verhältnisse, wenn ein christlicher Arbeitnehmer, der sich als Gläubiger bekennt, schlampig, nachlässig arbeitet, wenn er die Anweisungen seines Chefs nicht oder nur unvollständig ausführt? Das wird hier gesagt. Damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Und da sind die Weltmenschen schnell dabei. Ja? Dass sie sagen, was, das will ein Christ sein, guck dir das mal an, ja? Da arbeiten ja die anderen besser. Ja? Also solche Dinge, das ist nicht nur für einen selber sehr betrüblich und peinlich, sondern wir müssen eben dran denken, wir sind wirklich Zeugen des lebendigen Gottes. Und wenn wir ein Fehlverhalten uns leisten gegenüber anderen Menschen, dann müssen wir damit rechnen, dass diese Menschen unseren Herrn, unseren Gott verlästern wegen unseres schlechten Verhaltens. Ja. Und das ist etwas, was uns wirklich auch antreiben sollte, ein solches Verhalten wirklich zu lassen und zu vermeiden. Wir wollen ja ein gutes Zeugnis für den Herrn sein. Wir wollen, dass der Herr geehrt wird durch unser Lebenszeugnis und nicht, dass er entehrt wird. Wir finden übrigens auch im 1. Petrusbrief dazu einige interessante und wichtige Ausführungen. Ich lese mal so auszugsweise aus 1. Petrus 2. Da heißt es ja, Vers 12, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Und da geht es dann auch darum, eben sich der allermenschlichen Ordnung unterzuordnen, als Freie, Vers 16, und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Also ganz ähnlich wie Paulus, ja. Direkt parallele Aussagen. Das ist also offensichtlich ein Problem gewesen damals, das ganz klar seelsorgerlich angesprochen wurde. Vers 18, ihr Hausknechte seid in aller Furcht euren Herren untertan, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Ja. Und dann 3, Vers 16, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Ja. Also es war wohl so, dass da sowieso eine Propaganda gegen die Christen da war und dass es da auch besonders wichtig war, eben durch ein gutes Verhalten diese Verleumdung den Boden zu entziehen. Auch wenn der Herr des Sklaven selber ein Gläubiger ist, ist eben diese Ordnung Gottes nicht aufgehoben. Das war natürlich dann besonders naheliegend zu sagen, ja, das ist ja jetzt mein Bruder, was hat er mir noch zu sagen? Warum kommandiert er mich? Ja, warum hat er ein Verfügungsrecht über mich? Eigentlich bin ich doch jetzt frei in Christus. Aber auch hier gilt, sie sollen die gläubigen Herren nicht geringschätzen, sondern ihnen umso lieber dienen. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig. Ich habe also auch gehört von Brüdern, gläubigen Arbeitgebern, dass sie gesagt haben, die gläubigen Arbeitnehmer sind die schlimmsten und die schwierigsten. Ja? Weil die meinen, dadurch, dass sie gläubig sind und ich gläubig bin, können sie sich Sachen rausnehmen, wo man sich nur fragt, was also wirklich schwierig ist und die ungläubigen Arbeitnehmer bessere Arbeitnehmer sind als die Gläubigen. Ja, also das habe ich jetzt mal so ganz direkt von uns, von unserer Zeit gehört. Und das zeigt, dass diese Mahnung nicht unberechtigt ist und nicht umsonst ist. Ja. Und dass es eben ein sehr schlechtes Zeugnis ist, wenn dann auch Christen untereinander auf eine solche Weise umgehen. Rebellion gegen Menschen ist immer auch Rebellion gegen Gott. Ja, das müssen wir uns da vor Augen führen. Deswegen, die sollst du lehren und dazu ermahnen. Wir erinnern uns dran, das war ganz sicher eine heikle Frage, auch in den damaligen Gemeinden. Ja. Und Timotheus war ja eher etwas schüchtern, etwas zurückhaltend. Und auch hier wieder, immer wieder dieser Ansporn, sag klar, was Sache ist, auch wenn du da damit vielleicht in heikle, schwierige Fragen kommst und vielleicht Widerstand hervorrufst. Ja. Du sollst lehren und ermahnen. Ja, also das ist ganz wichtig, ist ganz interessant. Immer wieder haben wir das verfolgt, dass der Paulus den Timotheus durch den Geist Gottes geleitet anspornt. Ja, sag die Dinge klar, wie sie sind. Ja, nicht drumherum reden. Heiße Eisen müssen angesprochen werden. In der Lehre, in der Verkündigung, in der Gemeindeleitung. Man darf sie nicht einfach wegschieben und sagen, na irgendwie wird schon von selber das Problem sich lösen. Ja, das ist keine geistliche Haltung. Ja, das war also dieser Anfang, wo es um die Beziehung zwischen Herren und Knechten ging. Und wir dürfen selber persönlich uns auch fragen, was für ein Zeugnis bin ich als Arbeitnehmer, dort wo ich es bin, vielleicht auch als Kunde in den Geschäften. Ja, ich ertappe mich da auch manchmal dabei, sollst du jetzt dich ärgern und dich beschweren oder willst du lieber dein Zeugnis als Christ behalten und sagst vielleicht nichts oder sagst es vielleicht ganz vorsichtig. Ja. Also das ist eine ganz praktische Sache. Ich habe das schon einmal erlebt, wo ich dann eigentlich gemerkt habe, ja, jetzt kannst du eigentlich kein Traktat weitergeben. Ja. Jetzt hast du auf eine Weise dich beschwert über irgendwas. Das war einfach nicht mehr, kein Zeugnis mehr als Christ. Ja. Die Tür ist zu. Das sind also auch Dinge, wo wir uns fragen können, was für ein Zeugnis sind wir in dieser Arbeitswelt, in dieser Welt, wo Rücksichtslosigkeit, Aufsässigkeit, Unverschämtheit immer mehr zum Normalen gehört. Ja, da sollten wir uns deutlich davon abheben. Ja, nun kommt Paulus noch einmal auf das Problem zu sprechen, was er eigentlich schon gleich im ersten Kapitel erwähnt hat und was eigentlich auch so ein bisschen das Grundthema dieses Briefes bildet nämlich die Abwehr von eindringenden Verführungen. Die Tatsache, dass es mitten unter den gläubigen Christen solche gab, die sich auch als gläubige Christen bezeichnet haben und die plötzlich anfingen, andersartige, fremde, verführerische Lehren zu verbreiten. Und das stiftete Verwirrung, das gab Not in den Gemeinden. Und da hat ja Paulus immer wieder versucht, auch den Timotheus und damit auch alle Diener Gottes später, die in der Gemeindearbeit dienen, anzuleiten, wie er mit diesen Dingen umgehen sollte. Und jetzt kommt dieser letzte Abschnitt noch einmal, wo auch dieser Punkt der Irrlehre angesprochen wird. Ich lese ab Vers 3. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Ja, also dieses Auftreten der Irrlehrer, die ja getarnt waren. Der Herr Jesus spricht von Wölfen im Schafspelz. Ja, die waren also nicht erkennbar als Wölfe, sondern das waren scheinbar eifrige, gläubige Christen. Aber sie haben Dinge gelehrt und verkündigt, die nicht in Übereinstimmung waren mit der Lehre der Apostel, mit den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus. Wie sollte man solche erkennen, wie sie beurteilen? Das war eben eine Frage, die sich ziemlich akut gestellt hat in dieser Situation. Und hier wird eben deutlich gemacht, wenn jemand fremde Lehren verbreitet, fremd oder andersartige Lehren. Ja? Also nicht die vertraute Lehre der Apostel, die vertraute Lehre des Herrn Jesus Christus selbst. Und das ist das Problem. Können wir unterscheiden zwischen fremd und vertraut, zwischen echt und falsch? Ja. Wie gesagt, das Problem ist überall bei der Verführung, sie arbeiten genauso mit der Bibel wie die biblischen Lehrer. Ja. Der Teufel ist da ja klug genug zu wissen, dass wenn er da völlig andere Sachen herbringt, das Buch Mormon, das wird kaum einen gläubigen Christen irgendwie verführen können, ja. Aber eine falsche Bibelauslegung kann es tun. Ja? Wenn man sagt, wir wollen nur das Wort und auf jeden Fall das Wort, aber dann bringt man einen völlig anderen Sinn hinein, der dem Sinn der Schrift widerspricht. Das ist das Problem mit diesen fremdartigen Lehren. Sie sind nicht völlig vergiftet, völlig falsch, ja, sondern es ist immer eine Mischung von Wahrheit und Irrtum. Ja? Und eine solche Mischung ist gerade gefährlich und giftig. Ja? Also deshalb ist es auch verkehrt, wenn es sich um Irrlehren handelt, zu sagen, ja, ich versuche das zu lesen und dabei das Gute noch irgendwie rauszufinden. Das schaffen wir oft gar nicht. Ja? Das ist so miteinander vermischt, dass man dann oft auch das Falsche mit aufnimmt. Und deshalb gilt, wie es auch dann heißt, von solchen halte dich fern, solche meide. Ja, das kommt immer wieder im Neuen Testament im Zusammenhang mit Irrlehren, dass wir da Distanz zwischen uns und solchen falschen Lehren und Lehrern bringen müssen. Also, wenn jemand fremde Lehren verbreitet, die nicht dem Herrn entsprechen, nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt. Also, die Irrlehrer akzeptieren nicht die gesunde Lehre, sie akzeptieren nicht die Lehre des Herrn und die Lehre der Apostel. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, wie wichtig die Lehre der Apostel ist, weil ja viele Dinge, die der Herr Jesus uns als Christen in der Gemeindezeit mitteilen wollte, sind in den Evangelien einfach noch nicht enthalten. Und im Johannesevangelium finden wir ja die Begründung dafür. Der Herr sagte zu seinen Jüngern, noch vieles hätte ich euch zu sagen und mitzuteilen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht fassen. Sie hatten den Heiligen Geist noch nicht, sie hatten noch nicht verstanden, was der Herr Jesus durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung an Neuem schaffen wollte. Sie hätten es überhaupt nicht kapiert. Und dieses Neue, dieser volle Ratschluss des Herrn Jesus Christus über die Gemeinde, den hat der Herr selbst durch seine Apostel per Inspiration über die Apostellehre, über die Briefe mitgeteilt. Deshalb sind die Briefe so wichtig, eben auch als Gegengewicht gegen die gesunde Lehre, gegen die Irrlehre, weil sie die gesunde Lehre, dem gesunden geistlichen Zusammenhang, wie auch die Evangelien, wie auch das Alte Testament zu verstehen sind, uns liefern. Und deswegen, alle Irrlehre stößt sich am allermeisten an den Apostelbriefen und wird auch von dort her am klarsten widerlegt. Ja? Wenn jemand diese Lehre des Herrn, die gesunden Worte nicht annimmt, dann müssen wir aufpassen. Dann ist es ein Zeichen, dass er ein falsches Verständnis hat und auch falsche Lehre verkündigt. Diese Lehre, die gesunde Lehre, man kann auch sagen, die gesundmachende, die heilsame Lehre, sie ist letztlich entsprechend der Gottesfurcht. Das ist auch ganz interessant. Ja. Es ist ja die eine Frage, die manche Geschwister bewegt. Ja, wenn ich jetzt kein so Bibelstudent bin, der die ganze Zeit Bibel liest, wie erkenne ich denn eigentlich falsche Lehre? Ja? Es muss doch so sein, dass auch ein einfältiges Kindlein in Christus auch bewahrt wird, auch unterscheiden kann. Und bis zu einem gewissen Grad ist es wirklich der Fall. Also ein junger Christ oder ein Christ, der einfach vielleicht nicht so viel Möglichkeit hatte, die Bibel zu studieren, kann sehr wohl falsche Lehre auch genau erkennen, und zwar unter einer Bedingung, wenn er einfältig mit dem Herrn aufrichtig lebt. Ja? Dann wird der Geist Gottes ihm das zeigen, und dieses Kriterium, das da gebracht wird, entspricht es der Gottesfurcht. Das ist ein ganz interessantes Kriterium. Ja? Entspricht diese Lehre der rechten Gottesverehrung? Und das ist zum Beispiel bei den falschen Lehren, die wir heute haben, ob das jetzt zum Beispiel das verfälschte Evangelium von Willow Creek ist, diese modernistische Gemeindewachstumsströmung, oder ob das die Charismatik ist, zwei Strömungen, mit denen ich jetzt relativ vertraut bin, da merkt man ganz deutlich, da fehlt die Gottesfurcht. Ja? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, und diese Furcht des Herrn fehlt dort, ja? Sie wird dort verletzt. Und das ist zum Beispiel ein ganz einfaches Kriterium, das eigentlich jeder gottesfürchtige Christ, egal ob er nun lang im Glauben ist und viel Bibelwissen hat oder nicht, anlegen kann, und wo diejenigen bewahrt werden, die aufrichtig und einfältig mit dem Herrn leben. Diese Bewahrung gilt nicht für solche gläubigen Christen, die ein Stück fleischlich und ehrgeizig sind oder untreu in Beziehung auf den Herrn. Das haben wir selber schmerzlich erleben müssen. Das war der Weg, auf dem wir als junge Christen in diese Verführung der Charismatik hineingezogen wurden, weil wir nicht wirklich einfältig waren dem Herrn gegenüber. Ja? Weil da falsche fleischliche Motive und verkehrte Haltungen mitgespielt haben, die ein Wurzelboden für die Verführung waren. Ja? Also die Bibel zeigt in Johannes 10, das wahre Schaf hört die Stimme des guten Hirten, und sie erkennt und durchschaut auch die Stimme des Fremden. Wollen wir das mal kurz lesen, Johannes 10. Vers 4. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, nämlich der gute Hirte, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Also dieses einfältige Unterscheidungsvermögen ist ein großer Schutz. Aber wie gesagt, Gläubige können das auch verlieren, wenn sie ein Stück sich aus dieser einfältigen, treuen Nachfolge des Herrn rauslocken lassen. Und deshalb sind diese Irrlehren gefährlich. Deshalb braucht es Unterscheidungsvermögen, das letztlich auch eine gewisse geistliche Reife beinhaltet und eine gewisse biblische Festigung, um vielleicht auch andere zu warnen, die in diesen Dingen keinen klaren Blick mehr haben. Also die fremde Lehre, die fremdartige Lehre wird unterschieden von den gesunden Worten, von der Lehre, die der Gottesfurcht entspricht. Wer also ein solcher Irrlehrer ist, der fremde Lehren verbreitet, der wird nicht in Vers 4 näher gekennt sein. Es ist sehr interessant, was wir hier als allererstes finden, als erste Eigenschaft dieser Irrlehrer. Sie sind aufgeblasen. Dieses Wort bezeichnet etwas, was mit Dunst oder Rauch erfüllt wird. Jemand, der hochmütig ist, der eingebildet ist, großtuerisch, der sich größer macht, als er eigentlich ist. Ja? Und das ist ganz interessant. Im Grundtext heißt es, sie wurden aufgeblasen, sie sind aufgeblasen worden, nämlich von einem anderen, letztlich vom Satan, der sie eingebildet gemacht hat. Ich muss sagen, dass mir das auch ein Stück vertraut ist durch meine Verstrickung in die charismatischen Irrlehren. Als wir überzeugte Charismatiker waren, dann waren wir wirklich auch davon überzeugt, wir haben die höhere Erkenntnis. Und wir sind jetzt berufen, all diesen armen, armseligen, unwissenden Normalchristen mal zu zeigen, wo es lang geht und was da die richtige Erkenntnis ist. Ja? Es war also ein ganz falsches, arrogantes Sendungsbewusstsein, das uns damals ein Stück auch angetrieben hat, das der Feind uns ein Stück mitgegeben hat. Und das ist auch das Problem, warum Charismatiker im Normalfall nie in eine Gemeinde integrierbar sind, ja? Weil sie immer letztlich dieses Empfinden haben von diesem falschen Geist, eingegeben, wir sind die, die die überlegene Erkenntnis haben. Wir müssen das allen anderen mitteilen. Wir müssen ihnen die Hände auflegen. Wir müssen auch ihnen diesen Geist vermitteln. Das ist also ein Drang, ein Trieb. Und der Kern ist Aufgeblasenheit. Ja? Wir sind die mit der überlegenen Erkenntnis. Wir wissen es besser. Wir haben die größere Macht und Vollmacht, die größere Einsicht. Diese ganzen Dinge. Wir haben eine Sendung innerhalb der Christenheit, Erweckung zu bewirken. Dieses macht die Menschen blind für ihre eigene Verkehrtheit und es treibt sie an. Und das Letzte in diesem Antrieb ist Hochmut. Ja, das ist die Grundsünde des Satans, der diese Menschen gebraucht und inspiriert. Und das ist auch die Grundsünde des gefallenen Menschen. Ja, sich gegenüber Gott groß zu tun, über Gott zu erheben. Bis zur Verblendung und Vermessenheit geht es. Ja. Das zeigen uns auch solche Stellen im 2. Petrusbrief, im Judasbrief, wo von den Irrlehrern gesprochen wird, die vermessen sind. Das ist also eine Tatsache, dass das letztlich all denen, die Irrlehrer sind, ganz deutlich anhaftet. Sie sind aufgeblasen, hochmütig, eingebildet, großtuerisch. Die nächste Eigenschaft, die hier genannt wird, sie verstehen nichts. Das ist knallhart. Das sind ja nur Leute, die intelligent sind meistens und die ein hohes Wissen haben, große Beredsamkeit. Ja? Und der Geist Gottes sagt, sie verstehen gar nichts. Nicht nur wenig, sondern sie verstehen nichts. Wie kommt es? Nun, der Schlüssel ist 1. Korinther 2, Vers 14, dass es ja hier um göttliche, geistliche Dinge geht. Und da kann der intelligenteste Ungläubige, der intelligenteste Mensch mit einem verfinsterten Herzen wirklich null verstehen, sodass ein kleines Kind, das sich mit 6, 7 Jahren bekehrt hat, 1000-mal mehr versteht als ein Professor der Theologie. Da lesen wir in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch, der unbekehrte Mensch, der Mensch ohne den Heiligen Geist, nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Das ist genau das. Ja? Es ist ihm unmöglich. Das ist gar keine Intelligenzfrage, keine Bildungsfrage, sondern eine Frage des Zustandes des Herzens. Wenn das Herz verfinstert ist, erkennt er nichts Göttliches. Er kann eigentlich nur falsche, unzutreffende, lügenhafte, verdrehte Dinge über Gott aussagen. Ja? Wenn das Herz durch den Heiligen Geist erleuchtet ist, dann erkennt es Gott. Auch wenn vielleicht ganz wenig Bildung, ganz wenig Bibelwissen da ist. Ja? Das Entscheidende ist die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Und deswegen kann der Geist Gottes durch den Apostel Paulus hier von diesen ganz beeindruckenden, gebildeten, faszinierenden Leuten sagen, sie verstehen gar nichts. Sie verstehen nichts von Gott. Ja? Wenn sie nur ein bisschen was verstehen würden, dann würden sie erschrecken, auf ihr Angesicht fallen und um Gnade flehen. Nach dem, was sie getan haben. Aber sie sind verblendet. Ja, sie kranken an Streitfragen und Wortgefechten. Das heißt, sie haben eine krankhafte Neigung, irgendwelche spitzfindigen Probleme aufzuwerfen, irgendwelche Dinge aufs Tapet zu bringen, wo Konfrontation und Streit entsteht. Wir erinnern uns daran, dass der Satan auch mit einer Frage die Eva verführt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben. Ja, das weckt Zweifel, ja, verunsichert. Und das ist auch eine Wirkung dieser Verführer, dass sie dann verunsichern, dass sie ungefestigte Gläubige an sich ziehen durch ihre verwirrenden Aussagen und Wortgefechte, also Krieg mit Worten, Streit über Worte könnte man auch übersetzen, das kennzeichnet solche Irrlehrer. Und die Frucht ist eine böse Frucht, Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigung. Wer das schon mal erlebt hat, wie zum Beispiel eine Gemeinde gespalten wird durch Irrlehre, ich habe nur Berichte immer wieder davon gehört, ja, wie dann Leute eingedrungen sind, wie es Kämpfe gab, wie es Streit gab, wie Bruderschaft, innige Beziehungen über Jahrzehnte vielleicht gewachsen, zerbrochen sind, ja, wie man nicht mehr miteinander reden konnte, wie Tränen geflossen sind, wie schöne Arbeiten zum Teil in sich zusammengebrochen sind wegen solchen Dingen. Der ahnt etwas von der bösen Frucht, die durch Irrlehre geweckt wird. Zu dieser bösen Frucht gehört auch, um das vorher nochmal zu sagen, dass Irrlehre immer krank macht geistlich. Das ist ganz interessant. Ja, also falsche Lehre, wenn dann ein Gläubiger in solche falsche Lehre reinkommt, dann wird er im Glaubensleben, im Geistlichen krank, bis hin ins Seelische und Körperliche. Und umgekehrt ist es aber auch ermutigend und interessant, wenn Gläubige, die in Irrlehren drin gesteckt sind, unter die gesundmachende Lehre kommen, ja, wie sie dann aufblühen, wie sie dann Schritt für Schritt, wenn sie gehorsam sind, wenn sie im Glauben mitgehen, gesund werden, ja, und wiederhergestellt werden, sodass man merkt, jetzt kommt die Normalität wieder. Ja, jetzt sind diese bösen, verderblichen Früchte überwunden durch die Erkenntnis der gesunden Lehre und der Worte des Herrn. Also das ist etwas ganz Interessantes, das was hier gesagt wird über die gesundmachende Lehre und auch über das Krankmachende dieser Irrlehren, das kann man nur von der Erfahrung vielfältigst bestätigen. Ja, was entsteht noch? Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Also Streitgespräche zu führen, ist nicht gut. Ja, manchmal verwickeln einen so gewisse Leute in Streitgespräche. Ja, und da sollte man einen geistlichen Ausweg draus suchen. Ne? Nicht, dass man nicht Argument gegen Argument setzen sollte, aber in dem Moment, wo man merkt, der andere will eigentlich gar nicht wirklich zuhören und sucht gar nicht die Erkenntnis, sondern er will streiten, dann versuche ich die Sache abzubrechen, ja? Und zu sagen, es hat gar keinen Sinn. Ja? Prüfen Sie das, was ich gesagt habe, vor Gott nach und dann müssen Sie selber entscheiden. Ja? Aber wir wollen nicht streiten. Ja? Das ist die Warnung, Streitgespräche, Streit über Lehren auf eine ungeistliche Weise geführt, verwirrt auch andere, das haben wir in 1. Timotheus 1 gehört. Ja. Es führt nicht weiter. Aber nun werden diese Irrlehrer auch innerlich noch etwas näher gekennzeichnet. Ja. Das ist interessant, weil das doch etwas ist, manche moderne Evangelikale sagen, ja, man darf ja die anderen gar nicht beurteilen, man darf ihre Motive nicht beurteilen. Aber der Geist Gottes sagt hier ganz deutlich, solche Irrlehrer haben eine verdorbene Gesinnung. Das ist ein sehr ernstes Wort. Wisst ihr, ihr Lieben, wenn man zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Essen hat und dann lässt man das aus Versehen 2 Tage in der Wärme draußen stehen, statt es in den Kühlschrank zu stehen. Was ist dann aus dem sehr, sehr guten Essen im Normalfall geworden? Oder lass es 3 Tage sein? Ja, das ist verdorben. Seltsam, da war doch gutes Gemüse, guter Reis, hervorragendes Fleisch, wunderbare Gewürze. Da muss doch noch irgendwas zu retten sein. Wisst ihr, wenn ihr versucht, aus diesem verdorbenen Essen noch irgendwas rauszupicken, ja? Versteht ihr? Es ist alles verdorben. Ja? Und wenn etwas verdorben ist, da kann man auch nicht durch Würzen oder durch Wässern und Verdünnen das irgendwie noch zu einem genießbaren Essen machen, sondern was verdorben ist, das bleibt verdorben. Ja? Also da muss man schon aufpassen, das ist ein sehr ernstes Wort hier. Ja? Also eine verdorbene Gesinnung, das bedeutet im Grunde unumkehrbar verfinstert, verführt, und schlecht, sodass es nicht mehr zu heilen ist. Ja? Also es zeigt einfach auch, das sind gar keine Gläubigen, ja? Sondern das sind Menschen, die vom Satan geprägt und erfüllt sind und die einfach innerlich böse sind und wo man menschlich gesehen überhaupt nichts dran machen kann. Sie sind der Wahrheit beraubt. Ja? Der Teufel hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Ja? Er kann die Wahrheit gar nicht ertragen. Er verbreitet nur Lügen. Wobei man eben sagen muss, eine Aussage, die aus 80% Wahrheit und 20% Lüge gemischt ist, ist nicht Wahrheit, sondern Lüge. Ja? Das ist ja das Problem. Sobald du der Wahrheit auch nur 2% Lüge beimischst, ist es nicht mehr Wahrheit. Ja? Umgekehrt, die Lüge ist immer noch Lüge, auch wenn 90% Wahrheit drin sind. Ja? Da genügt ganz wenig, um aus einer Wahrheit eine Lüge zu machen. Und das ist das Geheimnis eben dieser Giftmischung von Irrlehren, wo wir eben aufpassen müssen, was wir lesen, was wir aufnehmen, ja, wo ich immer sage, haltet euch doch an die gesunde Lehre, haltet euch doch an Autoren, an Bücher, an Kommentare, die wirklich unvermischt gesund sind, wobei ich hier nicht sage, dass alles perfekt und richtig ist, das ist in keinem Kommentar der Fall, aber es sind nicht Einflüsse von bösen Lehren mit drin. Das ist ja das Wichtige. Ja? Und da sollten wir darauf achten, denn was verdorben ist, was der Wahrheit beraubt ist, das kann auch nicht erbaulich sein. Wirklich erbaulich für ein Kind Gottes. Also diese Menschen sind böse in ihrer Gesinnung. Das wird auch an anderer Stelle gesagt. Überhaupt, wenn die Schrift von Irrlehrern spricht, spart sie nicht mit starken Worten. Ja? Also es ist auch falsch, immer nur zu sagen, was ich immer wieder höre. Ich höre es natürlich ein bisschen öfters als andere aus bestimmten Gründen. Ja, Jesus war immer sanftmütig und lieb und demütig und hat nie ein böses Wort gesagt. Das stimmt einfach nicht. Ja? Sondern der Herr Jesus hat sehr genau unterschieden zwischen Schafen und Verderbern der Schafe. Ja? Und was er über die Pharisäer gesagt hat, über die Schriftgelehrten und über die Verderber der Schafe, das ist an Schärfe kaum zu überbieten. Paulus aber genauso. Ja? Paulus und auch Petrus, sie haben über die Irrlehrer Dinge gesagt, die ich mich gar nicht trauen würde zu sagen, die aber äußerst scharf und deutlich waren. Ja? Etwas ganz anderes, ein irrendes Schaf. Darüber redet die Schrift anders, darüber müssen auch wir anders reden. Ja? Aber die, die die Schafe schlachten und verführen und verderben, da spart die Schrift nicht mit klaren Verurteilungen und klaren Beurteilungen. Und das sollten wir auch zur Kenntnis nehmen. Ja? Wir können solche Leute nicht bekämpfen, wenn wir meinen, wir müssten christliche Tugenden der Sanftmut und der Güte und nur das Beste von jemand reden, anwenden. Das ist falsch. Ja? Irgendjemand hat sinngemäß mal gesagt, dass Barmherzigkeit mit den Wölfen und Verbrechen gegen die Schafe ist, so ungefähr. Ja? Das muss man also unterscheiden. Ja? Ja, der Rat des Herrn ist, von solchen halte dich fern. Das heißt also, Irrlehrer dürfen wir nicht in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Wir dürfen sie nicht dulden. Wir müssen sie ein Stück auch wirklich klar bekämpfen und auch hinaustun aus der Gemeinde. Es ist eine durchgehende Lehre, Römer 16, Vers 17 zum Beispiel auch, meide sie in 2. Timotheus 3, Vers 5. Ja, auch da halte dich fern von solchen, wende dich ab von solchen, heißt es in der Schlachterbibel 2. Timotheus 3, Vers 5. Also diese Leute dürfen wir nicht tolerant behandeln. Ja? Wir müssen sie ganz klar bekämpfen, ein Hirte, der sagt, ach, den Wolf nehme ich auch noch mit in meine Herde rein, der braucht auch ein bisschen Fürsorge und Betreuung. Das ist kein Hirte, ja? Das ist kein guter Hirte. Ja? Den Wolf muss man abschießen, ja? Und die Schafe muss man beschützen. Ja? Das ist ganz einfach. Ja? Nun wird auf eine Eigenschaft dieser Irrlehrer hingewiesen, und das ist, denke ich, auch sehr interessant und wichtig. Sie meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Ja? Die Menschen, die vom Satan erfüllt sind und die nicht wiedergeboren sind, solche falsche Christen, haben letztlich eine irdische Gesinnung. Ja, das sagt ja Paulus in Philipperbrief und das gilt auch sinngemäß eben hier als Hintergrund von diesem Geldsucht und Bereicherungssucht der Irrlehrer. Wir lesen in Philipper 3, Vers 18 und 19 diese Worte, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Ja? Also auch wenn diese Leute viel über das Jenseits reden und über geistige und geistliche Wesenheiten und sonst irgendetwas, letztlich haben sie ja keine himmlische Hoffnung. Sie sind irdisch gesinnt und damit ist auch diese Streben nach Bereicherung aus der Frömmigkeit etwas, was ihnen sozusagen ein Stück anhaftet. Ja, sie wollen einen irdischen Vorteil ziehen aus dem religiösen Geschäft. Nun, es gibt viele Beispiele dafür. Mir ist nur eines auch stark in Erinnerung geblieben, was aus der Schweiz berichtet wird. Dort hat dieser charismatische Wunderheiler Benny Hinn auf Einladung von schweizerischen Evangelikalen eine große Veranstaltung gehabt, einen Auftritt mit Heilungen, mit Predigt und so weiter. Und der hat dort also eine Stunde lang übers Geldgeben gepredigt, ja, bevor die Heilungen kamen. Dann hat er also die Leute massiert und darauf hingewiesen, dass je mehr sie geben, dass sie desto mehr von Gott wiederbekommen und dass wenn man großzügig gibt, dass man dann mehr von Gott bekommt. Und so ging es also eine ganze Stunde und dann hat er seine Veranstaltung abgeschlossen gehabt und hat praktisch den Leuten gesagt, werft Geld hinein und werft gleichzeitig auch Gebetsanliegen hinein. Wir werden für die Gebetsanliegen beten. Und dann hat eben dieser Veranstalter, der ja durchaus diesem Benny Hinn sympathisch gegenüberstand, mit beobachtet, wie nach der Veranstaltung Benny Hinn und seine Mitarbeiter diese sich hergemacht haben über diese Körbe oder wo dann eben das Geld und die Gebetsanliegen drin waren. Und die haben also die Gebetsanliegenzettel alle achtlos beiseite geschmissen, irgendwo auf den Haufen und haben das Geld eingesammelt und haben das in den Koffer rein und sind dann zum Flughafen gefahren. Ja, und das hat ihn also so abgeschreckt, dass er kuriert war davon, so jemanden nochmal einzuladen. Ja. Nur als ein Beispiel, könnte manches nennen, wir haben auch selber in der Charismatik so erschreckende Beispiele von Geldgier und berechnender, übler Haltung in Geldsachen erlebt. Zum Beispiel in einer Stelle, wo dieses Missionswerk, in dem wir da waren, eine Finanzkrise hatte, wurden alle Seelsorger angehalten und wurde gesagt, ihr müsst eure Schafe anrufen, die ihr betreut seelsorgerlich und bis nächste Woche muss jeder 1000 Mark zusammen haben pro Schaf gespendet. Ja. Also praktisch ein ganz massiver Druck bringt die Leute dazu, dass sie Geld spenden. Ja. Und das war also, das hat uns damals auch sehr befremdet und belastet, das mitzubekommen. Aber das sind solche Dinge, die da hinter den Kulissen laufen und die das bestätigen, was hier geschrieben steht, dass eben diese Gier nach Geld, wie auch die Gier nach Macht, ein Zeichen auch von solchen Irrlehrern ist. Das kommt nicht immer offen raus, aber die Bibel zeigt uns das hier. Nun sagt Paulus einiges über die Gottesfurcht und das Verhältnis zum Reichtum. Vers 6, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Nun, ich möchte schon im Voraus sagen, nachher kommen wir nochmal drauf, wir leben in einem Land, wo eigentlich fast alle reich sind. Ja? Wenn wir das mal vom Weltmaßstab her betrachten, dann sind wir eigentlich alle wohlhabend. Ja? Hier in Deutschland. Und für uns ist, denke ich, ganz wichtig, das zu sehen, was Paulus hier sagt. Ja? Paulus erwähnt noch nicht mal ein Zuhause. Der Herr Jesus hatte keines, Paulus hatte wahrscheinlich auch keines. Ja? Er war auf den Straßen unterwegs und hat gelebt, dort wo er gastlich aufgenommen wurde. Ja. Also er erwähnt hier eigentlich Nahrung und Kleidung. Das soll uns genügen. Alles andere ist ein Geschenk Gottes. Wir können nichts in die Welt hineinbringen. Wir kommen bloß und ohne irgendetwas in die Welt hinein und wir können auch genauso nichts hinausbringen. Und das sollte also unsere Haltung zu irdischen Gütern bestimmen. Wir haben ja da auch einiges, was wir lesen im Matthäus-Evangelium. Vielleicht nochmal ganz kurz auch das Matthäus 6, Vers 19 bis 21 zur Erinnerung. Das ist im Grunde die Parallelstelle dazu. Da sagt ja der Herr, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wohlgemerkt, es wird auch nachher gesagt, die Reichen, die haben durchaus auch ihren Sinn, auch im Reich Gottes. Gott gibt uns Wohlstand, wir dürfen es auch dankbar annehmen in einem gewissen Maß, aber wir dürfen weder unser Herz daran hängen, noch dürfen wir in einem exzessiven Maß irgendwo diese Reichtümer für uns horten. Ja? Das heißt nicht, dass man nicht zum Beispiel, da gibt es natürlich schwärmerische Abweichungen auch in die andere Richtung, dass man ohne Führung des Herrn gar nichts mehr für sich beansprucht. Ja? Dazu braucht man eine Führung des Herrn. Ja, die Charismatiker sagen zum Teil, nehmt Schulden auf und spendet, dann wird euch Gott das Tausendfache wieder zurückgeben. Ja, das gab es also oft schon, ja, dass irregeführte Charismatiker 10.000 Euro aufgenommen haben und gesagt haben, ja, jetzt muss die Million ja kommen. Ja. Also in Bezug auf Malachi gerechnet. Ja, und dann eben betrogen waren und auf ihren Schulden sitzen geblieben sind. Also es gibt, denke ich, ein nüchternes Maß, auch zum Beispiel gewisse Rücklagen zu behalten, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht Schätze sammeln, dass wir nicht meinen, wir müssten also immer wieder ein neues Auto und zwar der gehobene Mittelklasse oder noch mehr haben und wir müssen das und das und das haben und vergessen im Grunde ein Stück, wie es anderen Gläubigen geht, in anderen Regionen und Gebieten und dass wir da auch eine Verpflichtung haben, von dem Überfluss, den Gott uns anvertraut, eben auch das gebührende Teil im Reich Gottes zu geben, beziehungsweise auch Ärmeren zufließen zu lassen. Ja? Also diese Genügsamkeit bedeutet, im Endeffekt bin ich dankbar, wenn ich Essen und Kleidung habe. Und alles andere ist nur ein Grund zum Loben, aber wenn das Gott mal nicht gibt, dann brauche ich nicht bitter werden. Ja? Das müssen wir mal, also ich glaube, wir könnten den Test alle nicht so bestehen. Ja? Aber letztlich sagt es Paulus so und er hat es ganz gewiss auch so gelebt. Ja? Er musste dann irgendwann mal bitten, dass ihm ein Mantel geschickt wird, ja, weil er keinen hatte. Also, ja, das war schon Paulus auch wirklich ein Anliegen, so zu leben. Und jetzt diese Warnung, die wir aufmerksam hören sollten, gerade als solche, die wir relativ reich sind. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also, reich werden wollen, Geldgier ist ein geistlicher Fallstrick. Das bedeutet, dass man dem Mammon dient und dann kann man dem lebendigen Gott nicht dienen. Dagegen Gottesfurcht macht wirklich reich. Nämlich an ewigen Dingen, an geistlichen Dingen. Die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Ich denke, das heißt einfach, aus Geldgier können die Menschen verleitet werden, alle möglichen Sünden zu begehen. Sie können andere verkaufen, sich selbst verkaufen, sie können andere umbringen. Ja? Sie können die schlimmsten Sachen machen, wenn sie Geld haben wollen, unbedingt Geld haben wollen. Ja? Und deswegen, diese Geldgier, die muss bei uns ausgerottet werden. Nun lesen wir ab Vers 11, wie der gottesfürchtige Gläubige angesichts solcher Einflüsse sich verhalten soll. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ja, fliehe diese Dinge. Fliehe falsche Lehre, fliehe Geldgier. Fliehe die Sünde, lesen wir an anderer Stelle. Jage nach Gerechtigkeit. Strebe eifrig danach. Setz deine ganze Energie ein, Gerechtigkeit zu üben. Das heißt, hier ist, denke ich, deutlich die Rede von praktischer Gerechtigkeit, vom Tun des Willens Gottes. Das ist ja nicht unser Weg zur Errettung, ne? Da sind wir uns alle einig, hoffentlich. Ja? Das wäre Gesetzlichkeit zu sagen, ich tue den Willen Gottes, damit ich errettet werde. Sondern wir wollen den Willen Gottes tun, weil wir errettet sind aus Gnade. Und wollen danach streben, wirklich auch in der Praxis Gottes Willen zu tun, um ihn zu ehren. Eben gerade auch in solchen zwischenmenschlichen Dingen, zum Beispiel auch wenn es darum geht, vielleicht einen finanziellen Vorteil fahren zu lassen, anstatt in eine Gerichtsstreitigkeit mit irgendjemand zu treten, der einen vielleicht übervorteilt hat. Solche Dinge spielen da auch mit eine Rolle. Jage nach Gottesfurcht. Wir haben das ja jetzt schon mehrfach erwähnt, ja, also diese praktische Gottesverehrung, diese praktische Gottesfurcht, ein gottesfürchtiger Wandel ist hier gemeint. Strebe danach, in allem gottesfürchtig zu leben. In dem Bewusstsein, dass Gott zusieht, dass Gott meine Taten beurteilt, dass Gott auch züchtigt, wenn ich sündige und verkehrte Wege gehe. Das ist praktische Gottesfurcht, dass ich lebe vor dem Angesicht des lebendigen Gottes, so dass er zusieht, so mich verhalte. Ja, in dem Bewusstsein, dann lebe ich gottesfürchtig. Jage nach Glauben. Ja, hier geht es natürlich nicht um den rettenden Glauben, sondern hier geht es darum, wie weit leben wir unseren Glauben im Alltag? Das ist eine gute Frage. Wir können gläubig sein an den Herrn Jesus und in Bezug auf unsere Sünden, auf sein Opfer vertrauen. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir jetzt arbeitslos geworden sind oder dass wir in irgendeine gesundheitliche oder andere Krise kommen, ja, wie steht es denn da mit unserem Vertrauen zu Gott, mit unserem praktischen Glauben? Da ist es dann oft so, dass wir uns vielleicht an Menschen festhalten, dass wir vielleicht verzagt sind und gar nicht glauben können, dass Gott uns auch durchbringen wird durch diese Krise. Also hier ist, denke ich, der praktische Glaube gemeint, so wie überhaupt hier lauter praktische, alltägliche Eigenschaften gemeint sind. Liebe, Agape-Liebe. 1. Korinther 13, diese Liebe, die alles trägt, nach der zu jagen, zu streben, sie auszuleben im Alltag, gerade mit denen, die uns am nächsten sind, fällt uns das oft am schwersten. Ja? Mit den eigenen Ehepartnern, mit den Kindern, da wo die Reibungsflächen am größten sind, da ist auch die Herausforderung am größten, Liebe zu üben. Geduld, dieses Wort, drunter bleiben, ausharren, das ist hier auch gemeint, ja. Auch das ist etwas, was uns oftmals fehlt, was wichtig ist, dass wir das lernen, dass wir darin zunehmen, dass wir nicht so leicht aus Schwierigkeiten weglaufen, sondern bereit sind, auszuharren, bis der Herr uns durchgetragen hat. Jage nach Sanftmut. Das kann ich mir besonders dick unterstreichen, weil ich jemand bin, der auch manchmal leicht reizbar ist und sich leicht ärgert oder mal auch ein scharfes Wort spricht. Ja. Sanftmut, diese innere Freiheit von Zorn und Ärger, von eigensüchtigem Beleidigtsein. Ja? Sanftmut kann man eigentlich nur üben, wenn man wirklich mit dem Herrn Jesus eng verbunden ist und auch mit Christus so seinem Eigenleben gestorben ist. Ja? Dann kann einem jemand anderes auf die Füße treten und man schreit nicht auf, hör sofort auf. Ja? Ja, das sind so diese Dinge, das ist auch eine Frucht des Geistes und das ist etwas, was wir erstreben sollen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, das ist ein schönes, wunderbarer Satz, der zeigt uns, Glaube ist kein bloßer Spaziergang, kein schönes sich ergehen in allen möglichen wunderschönen Dingen alleine, obwohl das auch mit dazugehört, sondern zum Glauben gehört auch der Kampf. Ja, und zwar deshalb, weil wir einen Widersacher haben, deshalb, weil wir einer feindselig gesinnten Welt uns gegenübersehen, die versucht, uns im Glauben zu hindern, die versucht, uns den Glauben zu rauben, uns einzuschüchtern, uns zum Zurückgehen zu veranlassen. Und letztlich eben auch der Satan selbst als Widersacher, das finden wir in Epheser 6, den geistlichen Kampf, den wir kämpfen sollen gegen die Mächte der Finsternis, um zu widerstehen. Nicht um irgendwie den Satan zu binden und aus Stuttgart oder Schorndorf zu vertreiben, sondern um zu widerstehen, wenn der Feind uns zum Zurückweichen, zum Straucheln bringen will. Da sollen wir stehen bleiben, das sagt uns Epheser 6. Und hier kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt, sei dir bewusst, dass es immer wieder Schwierigkeiten und Anfechtungen geben wird, dass du auf deinem Weg immer wieder Widrigkeiten begegnen wirst, gerade weil du Gott dienst. Und halte durch, vertraue, widerstehe dem Feind, überwinde die Schwierigkeiten, lass nicht nach, ja? Resigniere nicht. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich denke, hier geht es ein Stück auch darum, auch nachher, dass wir uns an dieses ewige Leben halten sollen. Dass wir nicht am Irdischen kleben sollen, auch nicht an den Schwierigkeiten, die uns der Glaube irdisch macht. Ja, es gibt ja manche Christen, die haben viele Dinge verloren, weil sie am Glauben festgehalten haben. Ja? Zum Beispiel ihr Erbe, ihr bürgerlichen Beruf, ihre Gesundheit, ihre Stellung, wenn man an die Moslems denkt oder Juden, ja, verstoßen aus der Familie, weil sie zu Christus kamen. Halte dich an das ewige Leben. Das ist das Gut, das wirklich zählt und wichtig ist. Ja? Nicht irgendwelche vordergründigen Vorteile in diesem Leben. Und nun eine ganz ernste Mahnung. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und allein gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ja, das ist im Grunde eine gewaltige Anrede hier, die Paulus hier gibt. Es zeigt auch etwas, wovon war Paulus erfüllt. Vor wem stand er? Ja, das merken wir hier so ein Stück. Wenn Paulus gepredigt hat, dann hatte er den vor sich, den er hier auch schildert. Ja, den heiligen Gott, der glückselige und allein gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden. Vor ihm stand Paulus, vor ihm lebte er. Ihm zu gefallen verkündigte er, und das hat er auch dem Timotheus nochmal ganz, ganz ernst ans Herz gelegt. Ja. Schau auf Gott, wenn du predigst, nicht auf Menschen. Gott ist es, der dir diesen Auftrag gegeben hat. Und das Gebot, ich denke, man kann das wirklich als ein anderes Wort für das Wort Gottes nehmen, ja, das Wort der Heiligen Schrift zu verteidigen, zu bewahren, es vor Befleckungen zu schützen, zum Beispiel dadurch, dass man Irrlehren mit hineinnimmt in seine Verkündigung, befleckt man das Wort. Ja? Dass man also das Wort rein und lauter und klar verkündigt, bis der Herr Jesus wiederkommt. So lange hat die Gemeinde den Auftrag. Wir haben uns erinnert, 1. Timotheus 3, Vers 15, die Gemeinde, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Ja? Verkündige das Wort. Das ist der Auftrag jedes Verkündigers, jedes Predigers und Lehrers. Und der wird hier in großem Ernst deutlich gemacht. Ich möchte nur kurz erinnern an diese parallele Stelle in 2. Timotheus 4, die da ganz in dieselbe Richtung geht, Vers 1 und 2. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also das können wir, denke ich, parallel sehen. Es sind zwei Ermahnungen an Diener des Wortes, dass sie doch dieses heiligste Gut mit großem Ernst, mit großem Eifer, mit großer Lauterkeit bewahren und weitergeben sollen. Ja. Und da wird die Majestät Gottes deutlich, die Heiligkeit Gottes, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Ja, also, wenn wir vor diesem Gott stehen, das soll uns auch Gottes Furcht einflößen, und ein Verkündiger braucht Gottes Furcht. Also, wenn wir das vergleichen mit heutigen modernen Predigtstilen, wo man den Leuten sagt, bau alle 7 Minuten einen Witz ein, damit die Leute nicht einschlafen, und halt es kurz und mach ein paar lustige Geschichtchen rein und nur nicht irgendwas Negatives und nicht über Sünde predigen. Ja. Vielleicht sehen wir da diesen großen Abgrund, ja, der zwischen dem, was da heute unter Predigt läuft, und dem, was Paulus hier jedem Verkündiger des Wortes ins Herz schreibt und prägt. Was für ein großer Unterschied da besteht. Ich hoffe, wir sehen das klar und beten auch darum, dass eben solche gottesfürchtige, geheiligte Verkündigung auch uns erhalten bleibt und dass wir auch den Wunsch haben, das Wort auf diese Weise zu hören und nicht auf eine menschengefällige Weise, wie es in heute modern ist. Nun wieder eine Ermahnung an die Reichen. Wie gesagt, da sind wir, denke ich, alle ein Stück angesprochen hier in Deutschland. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Also, Paulus sagt hier nicht, jeder Reiche muss alles weggeben, was er hat. Ja? Also das, was zum Beispiel Anthony Norris Groves in vorbildlicher Weise getan hat, als er seine Zahnarztpraxis aufgegeben hat, alles den Armen geschenkt hat, das war nicht jetzt eine Führung für alle Gläubigen. Ja? Das muss man auch sagen. Es ist durchaus normal und richtig, wenn manche Gläubige, die den Auftrag dazu haben, zum Beispiel ganz normal in ihrem Beruf, auch einiges an Geld verdienen. Und Gott sagt durchaus auch, sie können davon auch etwas für sich nehmen und dankbar genießen. Ja, das muss man auch sehen. Aber es ist auch eines ganz deutlich, sie dürfen diesen Reichtum nicht eigensüchtig für sich behalten und horten. Das wäre nicht richtig. Damit würden sie ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums setzen. Und das ist verkehrt, weil es letztlich den lebendigen Gott verleugnet. Ja? Der Herr Jesus hat es so kurz gesagt, ihr könnt nicht zugleich zwei Herren dienen. Ihr könnt entweder nur Gott dienen oder dem Mammon, aber nicht beides zugleich. Ja? Und das muss sich jeder bei uns auch sagen lassen und sagen. Und die praktische Folge finden wir in Vers 18. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Ja? Also das bedeutet einfach, sie dürfen diesen Reichtum aus Gottes Hand annehmen, sie sind aber Verwalter dieses Reichtums und sie sollen ihn auch in einer geistlichen Weise weitergeben an andere und nicht für sich selbst behalten. Dann kann jemand durchaus zum Beispiel in einer gut verdienenden Stellung sein und dort wirklich dem Herrn dienen und im Wohlgefallen des Herrn reich sein. Ja? Aber nicht, wenn er die Dinge selbstsüchtig für sich selber konsumiert, die er da verdient. Damit verleugnet er letztlich, dass sie eine gnädige Gabe Gottes sind, für die er nur ein Verwalter ist. Ja. Sie sollen das ewige Leben ergreifen, daran sollen sie sich halten, so würde ich das deuten. Sie sollen sich an das ewige Leben halten, nicht an die Genüsse dieser Welt. Das ist das Fundament, eine gute Grundlage für die Zukunft. Das bedeutet, dass wir sehen, all der Reichtum, den wir nicht für uns verwenden, sondern fürs Reich Gottes zur Verfügung stellen, der schafft uns in der Ewigkeit Lohn. Das, was wir für uns selber konsumieren, dafür können wir keinen Lohn erwarten. Ja? Wenn wir also da geistlich denken, dann wissen wir, was wir zu tun haben und können freigebig sein. Das ist Gottes Wille für uns. Und nun komme ich zum Abschluss dieses Briefes. Es ist nochmal eine Mahnung. Wir sehen, wie Paulus diese Last auf dem Herzen liegt. Er sieht, was für eine Gefahr die Verführung ist. Er sieht prophetisch auch in die Zukunft, ganz sicherlich. Er sieht, dass diese falschen Lehren, diese Dinge, die da in Ephesus und anderen Gemeinden begonnen hatten in der Apostelzeit, dass das sich ausweitet, dass das womöglich zu einem System wird und dass das große Spuren hinterlassen wird, zerstörerische Spuren in der Gemeinde der ganzen Jahrhunderte bis hinein in die letzte Zeit. Und deswegen ist es auch so ein Brief, der für unsere Zeit so ganz besonders wichtig ist, ja, weil er Dinge behandelt, die erst jetzt so richtig zur Ausreifung gekommen sind, die uns aber in der Gemeinde schon von der Apostelzeit her berichtet werden, der Einfluss verderblicher, verführerischer Strömung. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Hier ist wieder das Wort Gottes gemeint, ja. Das Evangelium, die Wahrheit, die Gott uns in seinem Wort anvertraut hat, das ist ein so kostbarer Schatz. Für diese Wahrheit müssen wir kämpfen. Das sagt der Judas 3. Ich ermahne euch, dass ihr kämpft für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben. Ja, da könnt ihr nicht einfach gleichgültig sein, wenn der angegriffen wird, wenn der verdreht wird. Da müsst ihr kämpfen für die biblische Wahrheit. Bewahre, beschütze, wache über dem anvertrauten Gut, über dem Wort Gottes. Meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Ja, hier geht es also um eine Strömung. Im griechischen Grundtext steht hier Gnosis. Und es war schon damals eine verführerische, verderbliche Irrströmung, die sich mit dem Christentum auch ein Stück verbunden hat. Die Gnosis war eigentlich eine heidnische Irrlehre, die auch philosophische und mystische Gesichtspunkte hatte. Die Gnosis war eine Lehre, die ja so im Großen und Ganzen besagt hat, der Mensch wird durch Erkenntnis zu einem Gott. Wenn der Mensch sich selber als göttlich erkennt und wenn er praktisch diese Gottheit und ihre Gesetze erkennt, dann ist er ein Erleuchteter, dann ist er frei von allem Bösen, dann ist er selber zu Gott geworden. Ja, das ist im Grunde genau die Religion der Schlange. Ja. Wir erinnern uns, 1. Mose 3, ihr werdet sein wie Gott. Ja. Also die Selbsterhöhung des Menschen zu einem Gott, das ist eigentlich das, was die Gnosis beinhaltet hat. Und der Weg zu dieser Erleuchtung geschah eben über Gnosis, über Erkenntnis, nicht über Glauben, nicht über die Erlösung, nicht über das Blut des Lammes, sondern über Erkenntnis, wie auch immer geartete Erkenntnis. Und wir haben diese Mahnung nicht umsonst am Ende dieses endzeitlich ausgerichteten Briefes. Denn wenn wir mal uns mit der Geistesgeschichte beschäftigen, der Christenheit, dann finden wir, dass diese Gnosisströmung vielfältigste Auswirkungen hatte auf die Christenheit. Das fängt an mit der katholischen Kirche, die sehr stark von den Irrlehren der Gnosis geprägt wurde in ihren falschen Lehren, auch wenn sie sie äußerlich abgelehnt hat. Zum Beispiel solche Lehrer wie Origenes waren stark von der Gnosis geprägt. Clemens von Alexandria, sogenannte Kirchenväter, ja, die letztlich gnostische Erkenntnisse in die Kirche hineingetragen haben. Aber genauso finden wir, dass die heutige liberale Theologie und im gewissen weiteren Sinn auch die ganze Wissenschaftsgläubigkeit der heutigen Zeit letztlich eine Spielart und ein Abkömmling der Gnosis ist. Ja? Wenn wir uns überlegen, was die Religion der modernen wissenschaftsgläubigen Menschen ist, ja, dann ist es genau die Selbsterlösung und Selbstverbesserung des Menschen durch immer mehr Erkenntnis. Ja, das ist ja die Religion der heutigen Zeit. Wir sagen, der Mensch erforscht alles immer besser, er beherrscht alles immer besser, er kann immer mehr Erkenntnisse sammeln und durch seine Vernunft und seinen Verstand wird die Welt immer besser und der Mensch wird immer besser und immer edler, ja, und entwickelt sich immer höher. Ja. Das ist im Grunde nichts anderes als eine Art von Gnosis, Selbsterlösung durch Erkenntnis. Und das ist im totalen Widerspruch zur Bibel und zur biblischen Wahrheit. Ja. Die Bibel sagt, der Mensch kann sich nicht erlösen. Die Gnostiker haben gesagt, der Mensch hat einen göttlichen Funken in sich. Ja? Das ist ganz interessant. Finden wir in der katholischen Kirche wieder, es gibt auch Gutes im Menschen. Finden wir in der Mystik wieder. Die Mystiker, die heute wieder modern werden, sagen auch, jeder Mensch hat einen göttlichen Funken. Er muss diesen Funken nur sozusagen in sich realisieren und dann wird er zu Gott. Ja? Und dann erkennt er alles, dann ist er frei von den Problemen dieser Welt. Ja? Das ist der Buddhismus, ja? Das ist das Nirvana. Das ist die totale Erlösung von allen Gegensätzen, von allem Weltlichen. Ja. Das wird durch Erkenntnis gesucht. Ich habe selber mal Zen-Meditation gemacht. Ja. Das ist nichts anderes, als dass die Menschen durch Techniken eine mystische Erleuchtung suchen. Wenn sie diese Erleuchtung haben, dann sind sie Gott, dann sind sie Buddha, dann stehen sie über dem Leben und der Welt und sind Erlöste. Ja. Und wer solche Dinge meint, der braucht natürlich keinen Glauben und kein Blut des Lammes. Ja. Sondern er meint, er kann selber Gott werden. Und genauso die liberale Theologie ist im Grunde nichts anderes als ein Abkömmling der Gnosis, das, was die heutige Protestantismus verdorben macht wie einen Sauerteig, diese Leugnung letztlich auch des Glaubens und des Übernatürlichen, des Sühnopfers der Gottheit Jesu Christi. Das war damals schon in der Gnosis ein Grundpunkt, dass sie praktisch gesagt haben, Christus kann nicht Gott und Mensch zugleich sein. Christus ist ein geschaffener Gott und ein Engelwesen, so ähnlich wie die Zeugen Jehovas das sagen, ja, aber er ist weder Gott noch wirklich Mensch. Ja, und deswegen, das haben wir ja schon gesehen, 1. Timotheus 3, diese Verteidigung der Menschheit Christi und der Gottheit Christi, die eben ganz deutlich gegen die Gnosis gerichtet war. Und genau ähnliche Lehren finden wir eben nicht nur im New Age, sondern auch in der liberalen Theologie, die letztlich eben die Gottheit Jesu Christi leugnet und auch das sühnende Blut leugnet und auch letztlich meint, über Erkenntnisse, über bloße Erkenntnisse zu einer Errettung und Erlösung zu kommen. Also diese Warnung steht nicht umsonst hier und wir müssen uns vor den Nachkommen der Gnosis genauso hüten, wie Timotheus sich damals hüten musste vor den Vorläufern und ersten Anfängen dieser Irrlehre. Das ist interessant, in der King James Bibel heißt es da Science, Wissenschaft. Und das ist auch eine ganz akzeptable Übersetzung. Ja? Und wenn wir uns mal anschauen, was die Wissenschaft und die Wissenschaftsgläubigkeit, gerade in Bezug auf die Anfälligkeit für Bibelkritik in den letzten Jahrhunderten, besonders auch in der letzten Zeit, angerichtet hat, dann sehen wir auch wieder, wie aktuell und ernsthaft diese Mahnung ist. Ja? Es ist auch heute so, dass Bibelschulen zum Beispiel, die früher ein bibeltreues, klares Bekenntnis hatten, abweichen und sich der Bibelkritik öffnen und die Wahrheit der Schrift verleugnen, weil sie akademisch angesehen sein wollen, weil sie einen Magisterabschluss anbieten wollen, damit sie auch Geld bekommen, damit die Leute bei ihnen studieren und dann müssen sie von den weltlichen Universitäten aus eben die Bibelgläubigkeit ein Stück ablehnen und müssen die Bibelkritik mit einbeziehen in ihren Lehrplan, sonst werden sie nicht als wissenschaftlich anerkannt. Und so opfert man den Glauben auf dem Altar der Wissenschaft. Ja? Und diese Wissenschaftsgläubigkeit hat viele, auch Menschen, die vielleicht einen Anfang im Christentum gemacht haben, schon ruiniert, vom Glauben abgebracht und in die Finsternis geführt, weil sie der Wissenschaft mehr geglaubt haben als dem Wort Gottes. Und es ist grobe Torheit. Ja? Die Wissenschaft ist fehlbares, teilweises Wissen über äußerliche Dinge. Ja? Ich bin selber Wissenschaftler, wenn man so will. Ich habe auch ein Magisterartium. Ja? Aber wenn man die Wissenschaft geistlich ansieht, sie weiß fast nichts. Sie weiß ganz wenig. Und das Wenige bezieht sich nur auf äußerliche Dinge. Die Bibel dagegen ist ein Buch der Offenbarung über ewige Dinge, über die Wahrheit Gottes, die der Mensch mit seinem Verstand nie ergründen kann. Die Bibel ist eine höhere Wahrheit. Und der Mensch, der wirklich weise ist, der wird die Wissenschaft nie und nimmer in irgendeiner Weise über die Bibel stellen können, sondern er kann nur sagen, in göttlichen Dingen verlasse ich mich ganz auf die Bibel. In weltlichen Dingen kann ich mich manchmal ein bisschen auf die Wissenschaft verlassen. Ja. Wenn man sieht, wie oft die Erkenntnisse der Wissenschaft revidiert und umgeworfen werden in bestimmten Bereichen, ja, dann ist man sehr dumm dran, wenn man sich total auf die Wissenschaft verlässt. Aber wie gesagt, in göttlichen Dingen hat sie nichts zu sagen. Sie hat kein Mitspracherecht. Ja. In göttlichen Dingen gilt der Glaube, gilt die Einfalt in Christus. Und das war das, was die Gnosis damals zerstört hat, was die Liberaltheologie und alle möglichen Irrlehren heute zerstören wollen. Und darüber müssen wir wachen, denn diese Einfalt Christus gegenüber ist unser kostbarster Schatz. Damit wir nicht das Glaubensziel verfehlen, so wie es etliche damals getan haben und auch etliche heute getan haben. Und angesichts dieser Bedrohungen, dieser Herausforderungen schließt der Apostel Paulus seinen Brief, der in väterlicher Liebe geschrieben ist, an diesen jüngeren Bruder, die Gnade sei mit dir. Ja, das können wir auch nur einander wünschen und einander sagen. Wir brauchen Gnade in der heutigen Zeit, damit wir in Treue unseren Lauf vollenden, den guten Kampf des Glaubens wirklich auch vollenden können. Aber diese Gnade will der Herr Jesus uns auch schenken. Wir brauchen Gnade, treu zu bleiben und das Ziel zu erreichen. Aber der Herr will uns diese Gnade mitteilen. Wir sollten uns das als Ermunterung mitnehmen, dass wir wirklich in möglichst kindlichem und einfältigem Glauben am Herrn festhalten, ihn suchen und dann haben wir in dem Herrn Jesus die ganze Fülle. Kolosser 2. Lasst euch nicht verführen von Philosophie und leerem Betrug. In Christus habt ihr alles. In Christus ist die Fülle der Gottheit und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Ja, was brauchen wir mehr als den Herrn Jesus Christus? Was brauchen wir mehr als das Wort Gottes, das uns unendlichen Reichtum in Christus erschließt und unser Leben leiten will, wenn wir uns nur einfältig diesem Wort anvertrauen? Dazu möchte der Herr uns allen Gnade schenken.